Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 Kompakt.
Auch die USA sind sehr stark von der Corona-Pandemie betroffen. Erst hat Präsident Trump die Krankheit kleingeredet, dann hat er unter dem Druck der Fakten behauptet, alles im Griff zu haben und die Amerikaner mit vielen widersprüchlichen Botschaften verunsichert. Inzwischen gibt es über 300.000 bestätigte Infektionen, mehr als 8.400 Tote sind zu beklagen. Die US-Behörden haben nicht nur bei der Beschaffung von Testgeräten völlig versagt, auch andere wichtige medizinische Güter sind einfach nicht da. Die einzelnen Bundesstaaten müssen jetzt zusehen, wie sie klarkommen. In den Einzelstaaten und Krankenhäusern ist ein grauenhafter Wettlauf um Leben und Tod entbrannt. Die Washington Post zieht heute in ihrem Leitartikel eine vernichtende Zwischenbilanz der Krise. Thilo Kössler ist unser USA-Korrespondent. In diese Analyse der Washington Post mischt sich die Erkenntnis, dass diese Corona-Krise auch eine soziale Schlagseite hat. Wieso?
Ja, dieses Coronavirus unterscheidet zwar nicht zwischen Arm und Reich, Herr Jedeke, zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Frauen oder Männern. Es wird aber mit zunehmendem Krisenverlauf immer deutlicher, dass diese Krise eben nicht egalisierend und nivellierend wirkt, sondern dass im Gegenteil die tiefen sozialen Brüche, die es in diesem Land gibt, noch verstärkt werden. Ganz grobe Beobachtungen zum Beispiel sagen, dass Wohlhabende eben besser geschützt sind als sozial Schwache. Warum? Weil Wohlhabende sich in ihre Wohnung zurückziehen können und Homeoffice machen können. Die White-Collar-Workers müssen im Grunde nur raus, um Vorräte aufzufüllen. Die Blue-Collar-Workers, die verdienen ihr Geld außerhalb ihrer vier Wände. Sie müssen raus, sie müssen auf die Straße, sie müssen in U-Bahn, sie müssen in Büros. Das gilt für Müllabfuhr, Reinigungskräfte, Kassiererinnen, Parkhauswächter und so weiter. Sie alle sind einem viel größeren Infizierungsrisiko ausgesetzt. Betroffen sind zum Beispiel überproportional die Einwanderer, die Latinos, die das Heer von Handwerkern stellen, zum Beispiel in jeder Stadt, oder die afroamerikanische Community, die im Niedriglohnsektor überrepräsentiert ist. Neue Statistiken aus New York, dem Epizentrum der Pandemie in den USA, belegen das ziemlich klar. In den ärmeren Wohngegenden New Yorks, also südlich des Flughafens von LaGuardia, sind viermal so viele Bewohner eines Viertels positiv getestet worden, als zum Beispiel in den gentrifizierten Vierteln von Brooklyn. 19 der 20 wohlhabendsten Nachbarschaften von New York haben die niedrigsten Infektionsraten.
Nun ist die Situation in New York eine Seite der Medaille, aber auf dem Land, in den einzelnen Bundesstaaten, sieht die Struktur wahrscheinlich noch schwächer aus. Das ist im Prinzip bekannt, dieses Problem. Aber jetzt durch die Krise wird das nochmal verschärft und wird noch stärker aufbrechen.
Ja, es zeigt sich eben, dass das Virus zwar selbst nicht diskriminiert, aber es doch die latenten Diskriminierungen aufzeigt, die es in dieser Gesellschaft gibt. Ich nenne zwei, drei Beispiele. Das Gesundheitssystem ist absolut marode. Die Trump-Administration hat alles daran gesetzt, die Reformierung durch Obamacare zunichte zu machen. Heute haben fast 29 Millionen Amerikaner keine Krankenversicherung. Das sind 8,5% der Bevölkerung. Was heißt das? Niemand wäre zu Beginn der Krise darauf gekommen, sich für $1.500 testen zu lassen auf diese Krankheit und die Kosten selbst zu übernehmen. Mittlerweile werden die Tests zwar vom Staat bezahlt, aber zu Beginn hat dieser Umstand dazu beigetragen, dass sich die Leute eben nicht testen ließen und die Infektionen einfach weitergegeben haben. Oder das Sozialsystem. Es gab bis vor wenigen Wochen keinerlei Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Erst jetzt sind unter dem Druck der Ereignisse Programme angelaufen, die die Härten abfedern sollen. Aber das Heer derer, die nach Stundenlöhnen bezahlt werden, ging weiter arbeiten, obwohl die Symptome schon längst da waren. Man sehe sich den Städtebau an. Da leben die Leute in den armen Vierteln dicht an dicht, Wohnung an Wohnung. Kinder spielen auf der Straße. Die Wohnungen sind eng, klein, die Häuser überfüllt. Das Social Distancing, also die Kontaktmaßnahmen, selbst wenn man sich bemühen würde, sie würden überhaupt nicht greifen.
Nach und nach hat die Regierung das Problem ja erkannt. Donald Trump ist inzwischen auch umgeschwenkt. Jetzt nimmt man sehr viel Geld in die Hand. Ein Hilfspaket ist geschnürt worden. 2,2 Billionen Dollar. Wird das ausreichen?
Also dieses Hilfsprogramm besteht aus mehreren Komponenten, aus Direkthilfen für Betroffene, aus Kredithilfen für Unternehmen, aus Hilfen für medizinische Versorgung im weitesten Sinn, aber es macht sich die Erkenntnis breit, nein, es wird nicht reichen. Für die Menschen werden die $1.200 nicht weit reichen, die gewissermaßen mit einer Gießkanne vergeben werden. Und auch die $600 Bezuschussung des Arbeitslosengeldes wird nicht lange reichen. Die Demokraten drängen bereits, ein weiteres Hilfsprogramm aufzulegen. Wir müssen verdoppeln, sagt Nancy Pelosi, die Mehrheitsführerin im Repräsentantenhaus. Sie fordert mehr Direktzahlung an die Bürger. Sie fordert zusätzliche Mittel, um die Arbeitslosigkeit abzufedern. Sie fordert mehr Hilfen für den Mittelstand, für Kleinunternehmen. Das alles ist ein Wettlauf mit der Zeit.
Was hat das Ganze für Donald Trump zu bedeuten? Trotz seines politischen Versagens sind seine Popularitätswerte gestiegen. Wird das so bleiben? Im November wird ja gewählt.
Ja, das ist schon ein Paradox und man kann überhaupt nicht sagen, wie es denn am Ende ausgehen wird. Die Popularitätswerte sind gestiegen. Sie liegen jetzt bei 55% bzw. 48% nach der jüngsten Umfrage der Washington Post. Man kann gar nicht oft genug sagen, das ist gemessen an George Bush Vater und Sohn, an den beiden Krisen im Golfkrieg oder nach dem 11. September, das ist nicht viel. Niemand vermag zu sagen, ob diese Krise Donald Trump am Ende nützen wird und welche Figur er noch machen wird. Die Krisenzeiten sind allemal immer Zeiten gewesen in den Vereinigten Staaten, wo man sich hinter der Fahne und hinter dem Präsidenten versammelt hat. Aber er hat mehrere Feinde. Die wirtschaftliche Entwicklung, die Arbeitslosigkeit, die Börsenkurse. Und wie die Wähler entscheiden werden am 3. November, das weiß niemand.
Die USA und Corona, das war unser USA-Korrespondent Thilo Kössler. Besten Dank.